Auf See. Die Insel lag bereits in Sichtweite, als das Röhren des Schiffsmotors, an welches man sich nach 2 Stunden Fahrt gewöhnt hatte, in Stottern geriet und schließlich kläglich versagte. Langsam begann der Katamaran, sich den Wellen zu ergeben. Nach 10 Minuten ging der Kapitän, bemüht lässig, in den Maschinenraum. Wenig später kam er ohne Schlips und schweißgebadet wieder hoch. Er hatte guten Grund dazu. Ich sah die Sonne und schaute auf meine Uhr. In gut 1,5 Stunden war Sonnenuntergang. In Äquatornähe stets ein kurzes Schauspiel. Irgendwie schienen die Gäste an Bord dies anfangs nicht zu realisieren. Erst als wir 1/2 Stunde von den Wellen durchgeschaukelt waren, ging die Angst umher. Ich fühlte, wie mir eine Schweißperle die Stirn herunterrann. Ich ging nach draußen, wo ein Besatzungsmitglied eine rauchte, und ich zündete mir selbst eine an. Als die Zigarette fast fertig war, kam mehr Unruhe hinter mir auf. Finger zeigten auf ein sich näherndes Boot. Ich hatte einige Wortfetzen beim Dialog zweier Crewmitglieder gehört und verstanden, dass kein Schiff in der Nähe war. Somit war das Boot wohl keine Antwort auf einen Rettungsruf. Als es sich näherte, spürte ich zunächst allgemeine Erleichterung bei den Reisenden. Doch mir fielen die Falten auf der Stirn des Mannes neben mir auf. Aus den zunächst 3 Besatzungsmitgliedern des Speedbootes wurden nun 6 und die Gesichter verrieten mir, dies ist keine Abschleppcrew. Während ich langsam die Zigarette ins Wasser fallen ließ, sahen mich die Läufe von Maschinengewehren an. Ich verharrte und wusste, es ist keine Zeit, eine Unachtsamkeit zu begehen, sondern mit allen Sinnen im Hier und Jetzt zu sein. Kurz bevor die 6 Männer unseren Katamaran enterten, schaute ich mich um und realisierte, dass ich der Einzige war, der nicht seine Hände hochhielt, abgesehen von denen, die im Inneren noch versuchten, Geld und Wertgegenstände in Unterhosen oder Verstecken an Bord zu verbergen. Ich suchte mir einen der 6 Männer aus und fixierte seine Augen. Er war der Älteste. Er sah aus wie ein Mann, der viele Leben hinter sich hatte. Er brauchte keine Waffe. Das Ausschlachten der Wertgegenstände der Passagiere begann. Währenddessen wurde mir klar, dass dieser Haufen Banditen wohl die letzte Chance war, von dem manövrierunfähigen Katamaran zu kommen. Ich musste es versuchen, irgendwie. Nach 1/4 Stunde Chaos waren die Banditen mit dem Inneren fertig und trugen die Beute in ihr Speedboot. Ich stand noch immer mit dem Besatzungsmitglied draußen, als sich ein Bewaffneter und der Alte mir näherten. »Ich habe dich gesehen. Du hast nicht die Arme hochgehalten. Dir fehlt wohl der Respekt, Puta.« In dem Moment, in dem er Respekt aussprach, antwortete ich, ohne zu denken. »Von Respekt kann man weder Gold noch Reis kaufen.« Der Alte begann laut zu lachen. Sein Kumpan fiel mit ein. Ich machte einen Schritt auf den Alten zu und flüsterte ihm einen Schwachsinn ins Ohr. »In meinen Sachen ist nichts von Wert, aber wenn er mich mit an Land nimmt, kriegt ihr Geld, denn ohne mich ist meine Kreditkarte für euch so wertvoll wie Respekt.« Er blickte mich einige Sekunden mitleidig an, dann seine Kollegen. Ich wartete nicht auf eine Antwort, sondern sagte, »Vamos!« Nachdem ich eilig meinen durchwühlten Rucksack holte, stieg ich in das Speedboot, in dem ein 7. Mann mit Bandagen am Arm im Boot kniete. Im Bug war ein weiterer Haufen mit Wertgegenständen, die nicht aus dem Katamaran stammten. Die Jungs waren wohl schon den ganzen Tag auf Beutetour. Meine Erleichterung, der sinkenden Nussschale entkommen zu sein, wurde nun abgelöst von der Neugier, an welchem Ort diese Höllencrew wohl ankern würde. Selbst meine Fantasie hätte sich nicht träumen lassen, wo meine Reise wirklich endete. Die Sonne stand sehr tief und ich fragte mich schon, ob sie im Dunkeln weiterfahren konnten, als fast gleichzeitig das Schimmern der Küste mit einem fast braun werdenden Meer erschien. Der Wind trug Vögel und einen schweren Geruch zu uns. Das Wasser wurde nun fast bronzefarbig. Die Mannschaft bedeckte kurz vor der Küste das Dach des Speedbootes mit einer Plane und wir fuhren sachte in einen Kanal voller Mangroven. Alle Mann schmierten ihre Hände und Arme und das Gesicht mit Insektenschutz oder Motoröl ein. Hier mussten wirklich Unmengen von Moskitos auf uns warten. Wir erreichten einige Holzhäuser auf Stelzen und einen mit Netzen und Plexiglas mückensicher gemachten Gemeinschaftsraum mitten im Sumpf. Der Ausstieg aus dem Boot wurde in Windeseile mit Hilfe einiger Frauen und Kinder, die aus den Häusern kamen, erledigt. Ich saß in dem Gemeinschaftsraum, zündete mir eine meiner letzten Zigaretten an, da ging mir der Sinn dieser bizarren Siedlung auf. Es war ein perfektes Versteck. Wer würde hier nach ihnen suchen? Langsam ließen sich die Mücken vom Rauch des Kochfeuers im Gemeinschaftsraum und den Fackeln auf den Stegen vertreiben. Während wir Fisch und Reis aßen, begann man mit mir zu reden. Im Gegensatz zu dem, was ich mir anfangs vorgestellt hatte, interessierte sich kein Mensch für mein Geld. Die Überraschung dann, kurz bevor ich zum Schlafen in die Hängematte stieg. Ich erfuhr, dass alle Menschen dieser Ansiedlung in den Mangroven aus einer Favela kamen und mit den Einnahmen der Raubzüge etwa 100 Personen dort versorgt wurden. Einer sagte mir, wir wollen nicht unsere Nachbarn bestehlen, wir wollen nur überleben. Man erzählte mir von einem Sozialprojekt für Kinder, in dem diesen Englisch- und Computerkenntnisse vermittelt werden sollten. Alle schauten mich an und es war still im Raum. Ich hatte verstanden, das war ihr Preis. Es war ein fairer Deal und ich sagte sofort, Sí, entendido, mi trabajo.